Ja, wir wollen uns heute mit der größten Katastrophe in der Menschheitsgeschichte beschäftigen, und zwar der Sündenfall. Wir haben uns das letzte Mal damit beschäftigt, dass Gott den Menschen erschaffen hat, dass der Mensch im Bilde Gottes erschaffen worden ist, dass er eben bei Gott war, in der Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden, dass es eine erfüllende Aufgabe für ihn gab, dass es eigentlich keinen Grund gab, ja, das Gebot Gottes zu übertreten. Und heute werden wir sehen, dass es doch passiert ist. Um uns damit zu beschäftigen, machen wir kurz einen kleinen Exkurs und beschäftigen uns mit dem Fall Satans. Denn der ist ja beim Sündenfall involviert und wir haben bisher nicht darüber gesprochen. Deswegen werden wir etwas Zeit darauf verwenden, nicht so viel, aber dass wir das einfach kurz thematisieren und uns dann dem Sündenfall zuwenden. Ja, denn die erste Sünde, die wurde durch Satan begangen. Erstmal fragen wir uns natürlich, wann ist das passiert? Was ist der Zeitpunkt? 1. Mose 1, Vers 31, das hatten wir letztes Mal gesehen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ja. Und dadurch sehen wir schon, dass zu diesem Zeitpunkt, wo Gott dieses Urteil fällt, der Fall Satans noch nicht geschehen ist. Also alles, was Gott gemacht hatte, sichtbar und unsichtbar, das war sehr gut. Ja, inklusive der Engelwelt, der Engel, es war alles sehr gut. Die Engel an sich sind vor. Und das Thema schauen wir uns noch an, das dauert aber noch eine Weile, bis wir auf die Engel an sich zu sprechen kommen. Die sind vorher erschaffen worden, bevor die Welt erschaffen worden ist, aber zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht der Fall Satans geschehen. Und wenn wir schon das betrachten, wo wir uns mit der Erschaffung der Welt beschäftigt haben, es gibt ja da eine Theorie, die Restitutions- oder Wiederherstellungstheorie, die besagt, es gab schon mal eine Welt, die ist durch den Aufstand Satans zerstört worden. Da gab es dann schon mal eine Flut. Und Gott hat diese Welt dann wieder erneuert. Und die ganzen 6 Schöpfungstage sind nur eine Erneuerung und keine Erschaffung aus dem Nichts. Und das ist natürlich abzulehnen, diese Theorie. Und schon durch diesen Satz, durch diese Aussage in der Bibel, können wir sehen, es war nicht so. Ja, es gab nicht zwischen dem 1. und 2. Vers Mose einen ersten Sündenfall und heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten. Das ist nicht so, sondern es ist jetzt praktisch geschehen. Irgendwann nach der Erschaffung der Welt und des Menschen ist Satan gefallen. Wir können über den Zeitpunkt nicht mehr sagen, außer das, was ich jetzt gesagt habe, dass es eben nicht während der ersten 6 Schöpfungstage geschehen ist. Denn das Urteil Gottes lautet, es war alles sehr gut. Vor seinem Fall war eben Satan ein Engel, ein glänzender Cherub, wird er genannt, in der Gegenwart Gottes. Ja, auch Luzifer. Luzifer, das kommt von bestimmten englischen Übersetzungen, wo dann tatsächlich Lucifer steht. Und diesen Namen hat er auch eben teilweise bekommen, wie Lichtengel. Wir lesen Hesekiel 28, Verse 14 bis 15. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich habe dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Ja, also ein gesalbter, schützender Cherub. Er hatte das Vorrecht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Er hatte ein besonderes Vorrecht, es war also ein besonderer Cherub mit diesen Vorrechten, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und das ist das, was die Bibel sagt über den Ursprung der Sünde. Ja, das sagt die Bibel über den Ursprung der Sünde. Bis Sünde in dir gefunden wurde. Ja, das war praktisch die erste Sünde. Davor war er vollkommen in seinen Wegen vom Tag seiner Erschaffung an. Nun sagt uns die Bibel etwas, was konkret die Sünde war. Da können wir eine andere Stelle aufschlagen, Jesaja 14, Verse 13 bis 14. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ja. Seine Sünde war, er sagt, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ja, die Sterne Gottes, wenn sie symbolisch verwendet werden, stehen sie oft für Engel und so auch hier. Er will sich erhöhen über alle anderen Engel und er will sich sogar dem Allerhöchsten gleich machen. Also seine Sünde war, er wollte sich Gott gleich machen. Und das ist natürlich ein Angriff auf Gott selbst, denn Gott ist Gott, niemand ist ihm gleich und vergleichbar und einem Geschöpf sich anzumaßen, sich Gott gleich zu machen, ja, das ist Rebellion, das ist Anmaßung, das ist der Aufstand. Und wenn wir das schon sehen über die Sünde Satans, und natürlich könnten wir jetzt den ganzen Abschnitt in Hesekiel und Jesaja studieren, vielleicht machen wir das bei einer anderen Gelegenheit. Ich möchte hier im Rahmen der Grundlagen eben nur kurz darauf eingehen, aber es gäbe hier noch viel mehr zu sagen und zu studieren in diesem ganzen Abschnitt. Wir sehen hier aber schon, dass praktisch diese Sünde, ja, letztendlich auch eine Inspiration für den gefallenen Menschen ist, es auch so zu tun. Ja. Was ist denn die Sünde vieler Menschen? Was ist denn die Sünde unserer heutigen Zeit? Was war die Sünde beim Turmbau zu Babel? Ja, und heute haben wir ein neues Babel. Ja, wir haben heute wieder Menschen, die meinen, sie sind wie Götter. Ja, sie könnten alles tun, ja, durch Technik und so weiter und so fort heutzutage. Sie könnten alles erreichen, alles tun, am Ende sich Gott gleich machen. Es werden alle Ordnungen Gottes umgeworfen. Es wird alles zunichte gemacht. Und man meint, durch Gentechnik, alle möglichen Dinge, alles, ja, selbst besser machen zu können, als Gott es gemacht hat. Ja. Der Mensch maßt sich an, Gott gleich zu sein. Der ursprüngliche Zustand des Menschen war demnach auch sehr gut. Ja. Also der Mensch war sehr gut. Es war noch keine Sünde an ihm. Er war heilig. Und theologisch könnte man sagen, es war eine unbestätigte Heiligkeit. Ja. Es war eine Heiligkeit, die noch nicht bestätigt worden ist durch Widerstand gegen Versuchung, durch Treue zu Gott, durch Liebe zu Gott, die eben nicht nachgibt bei der Verführung. Also der Mensch war sehr gut, aber er hatte das Potenzial zu fallen. Ja, das ist ein großer Unterschied zu der Erlösung, die wir empfangen haben, und wir beschäftigen uns noch damit, wenn wir uns mit der Erlösung beschäftigen, dann werden wir das betrachten, dass wir natürlich verführt werden können und fallen, aber wahre Gläubige werden am Ende Überwinder sein. Und in der Ewigkeit wird es keinen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geben, ja, so dass die Menschen wieder fallen könnten und wieder fallen könnten und wieder fallen könnten. Da haben wir dann eine bestätigte Heiligkeit, kann man sagen. Die Fall 2. So, die Folge also, was war beim Satan? Er fiel. Ja, der Satan wurde zum Widersacher Gottes, der gegen Gott kämpft und die Menschen verführt. Und so spricht Paulus darüber, 2. Korinther 11, 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also Engel des Lichts, daher passt auch der Name Luzifer, der Engel des Lichts. Er verführt, heute verführt er Menschen, die dann auftreten als Diener der Gerechtigkeit und die verführen dann wieder andere. Satan hasst Gott, er hasst auch seine Geschöpfe. Alles, was Gott gemacht hat, hasst er. Und speziell natürlich die Geschöpfe, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Und er möchte deswegen die Menschheit bekämpfen und zerstören. Nun wenden wir uns dem Sündenfall an sich zu, dem Sündenfall des Menschen. Wir haben im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 16 und 17, das Gebot Gottes. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, der du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, dieses Gebot, das hier gegeben worden ist, ist an sich ein einfaches Gebot. Denn wir, in welcher Situation sind wir? Ja, wir sind in der Situation, wenn zu uns gesagt wird, tut dieses und jenes ja nicht, ja, dann ist unser böses Herz oft in der Lage, uns einzureden, genau das sollst du tun. Ja. Sagt auch Paulus ganz klar, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht begehren, ja, dann wird auch schon dieses Gebot, die Gebierde, gereizt, ja, und angestachelt. Im Paradies hatten Adam, also im Garten Eden, hatten Adam und Eva aber noch nicht diese gefallene Natur. Das heißt, das Gebot an sich oder das Verbot, du sollst nicht von dieser Frucht essen, das war noch nicht eine Anstachelung, es erst recht zu tun. Ja, das sündige Herz, das eben noch kein sündiges Herz war, also das Herz hat dann nicht gesagt, tu es erst recht. Ja, das war das eine. Und das andere war die Gemeinschaft mit Gott, die sie hatten, die erfüllende Aufgabe, ja, ein erfülltes Leben in der Gemeinschaft mit Gott und alle Nahrungsmittel, die sie gebraucht hatten im Garten Eden. Das heißt, es war alles da, was sie brauchten. Und es war von daher keine Notwendigkeit, kein Zwang zu sündigen, wenn nach dem Sündenfall die Menschen gezwungen sind zu sündigen. Sie können nicht anders. Nun schauen wir an, wie es weitergeht in 1. Mose 3, ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ja, erstmal bis dahin, wir sehen hier die Strategie der Schlange. Ja, die Schlange ganz offenbar von Satan verwendet und so wird es auch referenziert, wenn andere Bibelstellen darauf Bezug nehmen, dass die Verführung durch den Satan geschah. Die Schlange spricht zur Frau, die Frau ist erstmal gar nicht überrascht, ja, dass die Schlange spricht. Offenbar war die Schlange mehr ein vertrauenswürdiges Tier, denn sonst hätte sie sicher anders reagiert. Sie hat sich ganz normal auf das Gespräch eingelassen, als wäre es das Normalste, da zu antworten. Ja, vielleicht war die Schlange auch besonders schön. Ja, wissen wir nicht, aber zumindest, was wir sehen, ist, sie ist weder erschreckt noch sonst irgendetwas, sondern geht auf dieses Gespräch ein. Ja. Die Schlange tatsächlich spricht sich sehr listig, ja, denn sie sagt etwas, was schon gar nicht stimmt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ja. Also sie macht erstmal hier eine Übertreibung, ja, so dass sie die Eva herausfordert, das erstmal klarzustellen. Ja. So ist es ja gar nicht. Wir dürfen ja nicht von keinem Baum essen. Und die Frau sagt dann, von der Frucht der Bäume im Garten dürft ihr essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also sie wusste ganz genau Bescheid. Ja, Adam hat sie offenbar informiert über dieses Verbot. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Also jetzt wird es ganz klar in Frage gestellt, was Gott gesagt hat. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja, jetzt eine klare Lüge. Ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß Folgendes. Ja. Und hier wird jetzt unterstellt, hier wird Gott Bosheit unterstellt, hier wird Gott unterstellt, dass er seinen Geschöpfen etwas Gutes vorenthalten möchte. Und eigentlich, da sie ja die Gemeinschaft mit Gott kannten, ja, dass sie Gott kannten, hätte sie es besser wissen müssen. Sie hätte wissen müssen, Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist zuverlässig, Gott steht zu seinem Wort, Gott meint es gut mit uns. Aber sie glaubt dieser Lüge. Sie glaubt der Lüge, Gott, es gibt etwas Gutes und Gott möchte nicht, dass ihr es erlangt. Ja. Und auch das ist wieder eine Lüge, die heute sehr verbreitet ist. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jemand das Evangelium erkannt hat, ja, und dann der Gedanke aufkommt, oh, wenn ich jetzt zum Glauben komme, dann muss ich ja auf vieles verzichten, dann wird mir Gott vieles vorenthalten. Ja, ich darf mein Leben nicht mehr genießen. Und dabei ist ja das wahre Leben das Leben, das der Herr schenkt. Er gibt das Leben im Überfluss, er gibt die Fülle. Das ist das wahre Leben. Ja. Das Leben ist natürlich im Überfluss ist natürlich nicht das Leben in Sünde, in sündigen Vergnügungen. Aber sündige Vergnügungen sind eine Verführung, sind eine Täuschung und sind kurzlebig. Und deswegen sollen wir zu Christus natürlich kommen, wenn wir das Evangelium verstanden haben, wenn wir verstanden haben, dass wir Sünder sind. Und es ist nicht so, dass Gott uns etwas vorenthalten möchte, sondern Gott möchte das Beste für uns. Und so hätte Eva reagieren sollen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja, wir sehen hier, wie sie sich verführen lässt. Sie denkt, der Baum, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen, ja, also offenbar auch wunderschön anzusehen, eine Lust für die Augen, ein begehrenswerter Baum, weil er weise macht, weil er eben ihr das schenkt, was Gott ihr vorenthält. Er macht sie weise. Ja. Auch hier sehen wir haben den Fall Satans betrachtet, er wollte sich Gott gleich machen. Ja. Und was redet er jetzt der Eva ein? Was redet er dem Menschen ein? Er wird sein wie Gott. Ja. Das, was er tun wollte, das redet er dem Menschen ein. Das kann er erreichen. Er wird sein wie Gott. Wir sehen hier, die Eva isst und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Ja, manchmal wird gesagt, ja, Adam wusste gar nicht, was ihm da jetzt angedreht wird, ja, von der Eva, und er isst es einfach und na, Pech gehabt, dann hat er halt auch gesündigt. Nein, es war Adams bewusste Sünde. Er wusste, was passiert war, er war bei ihr und er aß. Adam ist hier ganz klar seiner Führungsrolle, seiner Rolle als Haupt nicht gerecht geworden. Er hätte das Ganze stoppen sollen, er hätte Nein sagen können, er hätte Eva daran hindern sollen. Das hat er alles nicht getan, sondern er hat sich auch von ihr dann verführen lassen. Was waren die direkten Auswirkungen? Sie schämten sich für ihre Nacktheit. Sie fürchteten sich vor Gott und versteckten sich vor ihm. Und konfrontiert mit ihrer Sünde suchten sie einen Sündenbock. Ja, Adam schob die Schuld auf Eva und Eva schob die Schuld auf die Schlange. Ja, anstatt die Sünde anzuerkennen und Buße zu tun, ein bußfertiges Herz zu haben, wird es weggeschoben. Und auch das sehen wir, eine typische Reaktion des Menschen. Ein Mensch reagiert normalerweise, wenn er auf Sünde angesprochen wird, ausweichend. Ja, er sucht einen Sündenbock, er redet sich raus, wie auch immer, anstatt die Sünde anzuerkennen. Ja, leider ist es bei Gläubigen auch oft so. Wir sind alle noch in diesem gefallenen Leib. Das heißt, wenn wir konfrontiert werden mit Fehlverhalten, dann ist die erste Reaktion, Moment. Ja. Natürlich sollten wir anders damit umgehen. Wir sollten bereit sein, auch erstmal drüber nachzudenken, erstmal zu beten, auch wenn es weh tut, mit etwas konfrontiert zu werden. Erstmal schweigen, beten, überlegen, stimmt es nicht, ja, es vor Gott bringen. Und nicht wie Adam und Eva reagieren. Ja. In dem Fall hilft es einfach, Adam und Eva vor Augen zu haben, ihr Verhalten vor Augen zu haben als Negativbeispiel. Nun habe ich diese Folie mal wieder präsentiere ich die mal wieder hier. Wir haben hier die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, einfach symbolisch dargestellt, das soll natürlich nicht wirklich die Herrlichkeit Gottes sein. Wir haben den Sündenfall. Adam und Eva müssen weichen, müssen den Garten Eden verlassen, dürfen nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott sein. Sie sind auch geistlich tot, getrennt von Gott, ja, dargestellt auch durch diese Mauer, die Trennung von Gott aufzeigt. Und in diesem Zustand bekommen sie jetzt Nachkommen. Und die ganzen Nachkommen, die kommen in der Trennung von Gott zur Welt, ja, sind von Anfang an Sünder. Und so sind alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, mit Ausnahme von Jesus Christus, Sünder. Es scheint erstmal keinen Weg zurück zu geben in die Gemeinschaft mit Gott. Was ist also die Folge für die Menschheit? Die Sünde kam in die Welt. Ja, Römer 5, Vers 12. Tod und Leid kamen in die Welt. Ja, wirst du sterben? Sie starben erstmal geistlich an dem Tag, waren sie direkt geistlich getrennt von Gott. Aber auch der physische Tod würde folgen und dann auch der ewige Tod, die ewige Verdammnis im Feuersee. Streit, Egoismus, Kriege zeichnen die Menschen aus. Das wird alles schon sehr schnell sichtbar. Ja, der erste Brudermord geschieht sehr schnell, Kain und Abel. Dann haben wir die Maßstäbe Gottes werden verworfen. Ja, einfach nur ein kleines Beispiel. Die Ehe wird nicht mehr respektiert. Unzucht, Ehebruch und Hurerei werden zur Normalität. Das ist, wenn wir jetzt natürlich weit in die Zukunft schauen, dann sehen wir, das ist heute der Fall, das ist das Problem heute. Wir müssen natürlich festhalten, dass die Ehe lange ein hohes Ansehen hatte. Das heißt, es ist nicht sofort, dass die Ehe nicht mehr respektiert wird. Allerdings Unzucht, Ehebruch und so weiter, diese Dinge, die kamen natürlich sehr früh auf. Aber dass die Ehe als Institution, die Gott gemacht hat, sogar abgeschafft werden soll, das ist ein Phänomen, eine Endzeiterscheinung. Wir hatten die natürlich in bestimmten Kulturen oft vor, ja, bevor eine Kultur niederging und verfiel, dann wurden auch solche Sachen angegriffen. Also wir haben das schon in der Vergangenheit, aber oft eben bevor dann Gott dieses Volk, das das gemacht hat, gerichtet hat. Und so wird auch bei uns das Gericht kommen. Und ich hatte erwähnt, ja, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen kommen in dieser Trennung zur Welt, ja, sind eben Sünder von Anfang an. Und hier müssen wir uns natürlich mit der Erbsünde beschäftigen, ja, die ganz klar von der Bibel gelehrt wird, mit der aber ja viele Probleme haben. Wir sehen in Römer 5, Vers 12, da geht es erstmal um die Sünde Adams. Das heißt hier, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja. Römer 5, auch das können wir bei Gelegenheit vielleicht mal vertiefen, das ganze Kapitel. Es geht hier um die Sünde Adams. Es geht aber auch um das, was Christus getan hat. Und es geht hier um die Zurechnung. Ja, es geht sowohl um die Zurechnung der Sünde Adams, als auch um die Zurechnung unserer Sünden auf den Herrn Jesus, die wir gläubig sind, und die Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes auf uns, die wir gläubig sind. Also das ist so ein Thema von Römer Kapitel 5. Und eine Frage, die man sich hier natürlich stellt, weil sie alle gesündigt haben, auf was bezieht sich das? Ja? Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. A, es bezieht sich, sie haben alle in Adam gesündigt, ja, und die Sünde Adams wird ihnen zugerechnet. B, es ist die persönliche Sünde aller Menschen. Ja? Und man muss hier einfach sagen, dass B eigentlich nicht möglich ist, oder es ist nicht möglich, dass es B ist. Der Grund ist einfach der, wenn wir den gesamten Satz anschauen, es heißt hier, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt sind, weil sie alle gesündigt haben. Wenn es jetzt unsere persönliche Sünde wäre, ja, unsere Sünden, die wir angesammelt hätten, würde es bedeuten, wir sind unter dem Tod und müssen eines Tages sterben, weil wir persönlich gesündigt haben. Ja. Wir werden natürlich gerichtet für unsere persönliche Schuld, aber es ist nicht so, dass der Tod zu uns hingelangt ist und zu allen Menschen hingelangt ist, weil wir persönlich Sünden angehäuft haben. Ja. Alle Menschen, ohne Ausnahme, sind dem Tod unterworfen. Auch Säuglinge sterben, ja, die noch nicht persönliche Schuld angehäuft haben. Deswegen ist es ganz klar, das ist die Option A. Es geht hier um Zurechnung. Und das ist auch eben das Thema von Römer 5. Es wird sehr oft hier aufgegriffen. Die Sünde Adams wird uns zugerechnet. In Adam haben alle gesündigt. Ja. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, was interessiert mich die Sünde Adams? Ja, wieso wird mir die Sünde Adams zugerechnet? Und an der Stelle mache ich gerne einen Vergleich. Und natürlich muss man sagen, Vergleiche hinken. Ja. Aber die Bibel spricht sehr wohl und sehr oft von der Verantwortung des Hauptes, sei es Adam als Haupt der Menschheit, sei es Levi als Haupt für seines Stammes, ja, sei es ein Familienvater als Haupt seiner Familie. Ja. Die Bibel spricht von der Verantwortung des Hauptes und dass durch diese Verantwortung andere Menschen mit betroffen ist. Übrigens auch unsere Regierung zum Beispiel. Ja. Wenn unsere Regierung, die über uns gesetzt ist, Mist baut, sind wir alle betroffen. Und jetzt nehmen wir mal eine Familie, die sagt sich, ich wandere aus, oder ein Ehepaar, sie sagen sich, ich wandere aus auf eine Insel mit vielen Gefahren. Ja, da leben wir, das schaffen wir schon, uns da zu behaupten gegen diese Gefahren. Und sie bekommen dort Kinder. Ja, was ist mit den Kindern? Sind die Kinder betroffen von der Entscheidung der Eltern, auf diese Insel auszuwandern? Ganz klar. Ja, sie leben auch unter denselben Gefahren. Und so ist Adam als Haupt der gesamten Menschheit, ja, verantwortlich für die gesamte Menschheit. Und alle Nachkommen von Adam entsprechend sind im gleichen Schlamassel wie Adam. Ja. Sie kommen als gefallene Menschen zur Welt und die Sünde Adams wird ihnen angerechnet zum einen, auf der anderen Seite erben sie auch die sündhafte Natur von Adam. Das ist die Erbsünde. Jetzt könnte man sagen, okay, das passt mir nicht. Ja. So wie die Kinder auf dieser Insel sagen können, das passt mir nicht, dass wir hier in lauter Gefahren leben, können die Kinder sagen, ich wandere wieder aus. Ja. Ich verlasse diese Insel und gehe an einen Ort, wo es sicherer ist. Und so sollten auch wir, wenn uns das klar wird, ja, dass Adam Mist gebaut hat und dass wir jetzt unter den Folgen seiner Sünde leiden und betroffen sind und Sünder sind, dann sollten wir nicht mehr Adam angehören, sondern Christus. Ja. Und tatsächlich können wir die Zugehörigkeit zu Adam verlassen und dann Christus angehörig werden. Und das wäre die richtige Konsequenz. Die richtige Konsequenz wäre nicht zu sagen, ist alles ungerecht, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ja, sondern die richtige Konsequenz wäre zu sagen, ich habe mit Adam nichts mehr zu schaffen. Ich gehöre von nun an Christus an. Und dann wird uns eben, wenn wir auf sein Erlösungswerk vertrauen, zu Christus kommen, dann wird uns eben seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, zugerechnet. Und wir haben Vergebung für all unsere Schuld und Sünden. Nun schauen wir aber weitere Bibelstellen über die Erbsünde an. Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Dann Psalm 58, Vers 4. Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Nun ist euch vielleicht etwas aufgefallen. Ja. Es gibt auf der einen Seite die Sünde Adams, die uns zugerechnet wird, direkt. Ja. Die Sünde Adams wird uns nicht von Generation zu Generation zugerechnet, sondern direkt wird die uns zugerechnet. Und es gibt die Schuld, die Sünde, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und davon ist hier die Rede. Wir erben von unseren Eltern sozusagen ein sündhaftes Wesen, sind Sünder von Anfang an und können nicht anders als sündigen. Und auch das werden wir noch betrachten, und zwar wenn wir jetzt die Verdorbenheit des Menschen betrachten. Und zwar gibt es das sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Bibelstellen, die uns sagen, wie verdorben, wie böse der Mensch ist. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Oder Psalm 14, Verse 2 bis 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und Hiob 14, Vers 4, da lesen wir, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Und Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Und hier sehen wir, die Verdorbenheit des Menschen ist vollständig. Ja. Das Trachten der Gedanken seines Herzens ist alle Zeit nur böse. Ja, nur böse. Der Mensch ist vollständig verdorben, vollständig gefallen. Das ist der Sündenfall. Der Sündenfall ist nicht, dass noch ein Funke Gutes in uns bleibt. Ja, und wir durch diesen Funken Gutes, diesen Funken nähren können und nähren können. Und wenn wir den nur genug nähren, dann sind wir heilig. Ja, das ist eben nicht wahr, sondern der gesamte Mensch, ja, Seele und Leib, ist komplett verdorben, böse. Auch das Neue Testament lehrt das, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Oder Jesus sagt selbst in Johannes 8, Vers 44a, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Ja, manche sagen, ja, der Mensch ist komplett verdorben, Seele und Leib, aber der Wille nicht, der ist neutral geblieben. Ja, der bewegt sich im neutralen Bereich zwischen Sünde, Satan und Gott. Ja. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Also der Wille des Menschen, des gefallenen Menschen, ist auf den Satan ausgerichtet. Ja, andere Stellen sagen, versklavt unter die Sünde. Also böse. Also auch der Wille ist betroffen. Der Wille ist nicht ein Bereich, der irgendwie neutral bewahrt geblieben ist, sondern auch der ist versklavt unter die Sünde. Dann Epheser 2, Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja. Also diejenigen, die jetzt gläubig sind, waren eines Tages in der Vergangenheit tot in Übertretungen und Sünden. Und sie haben sich nicht unterschieden von den anderen. Das heißt, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also es ist nicht so, dass die zum Glauben kommen, Gott mehr gesucht haben, sich mehr bemüht haben, sich mehr angestrengt haben, ja, von sich aus die Initiative ergriffen haben, sondern, wenn wir Epheser weiterlesen, wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist es, weil Gott die Initiative ergreift, weil Gott den Willen befreit, weil Gott den Willen verändert, weil Gott dem Menschen seine Schuld und Sünde aufzeigt. Davor waren wir von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Dann 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja, manche sagen, wenn der Mensch doch nur will, dann kann er die Wahrheiten Gottes erkennen. Wenn du das nur willst, kannst du es erkennen. Die Bibel sagt, er kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch kann es nicht erkennen. Und über den Willen haben wir gesprochen. Der Wille ist auf den Teufel gerichtet. Das heißt, an sich, wenn da nicht Gott mit seiner vorlaufenden Gnade am Wirken ist, dann will er es auch nicht erkennen. Ja, und das ist die Reaktion, die natürliche Reaktion des Menschen gegenüber dem Evangelium, ist Ablehnung, ist Spott, ist oder einfach Gleichgültigkeit. Aber auch Gleichgültigkeit ist eine Ablehnung. Trotzdem müssen wir jetzt betrachten, was die absolute Verdorbenheit des Menschen nicht bedeutet. Ja. Es bedeutet nicht, dass das Bild Gottes komplett verloren gegangen ist. Also der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Ja. Und das Bild Gottes wird später in der Bibel noch referenziert, zum Beispiel 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden oder durch Menschenhand vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das ist nicht die einzige Referenz, aber tatsächlich bezieht Gott sich noch auf das Bild Gottes. Ja. Das Bild Gottes ist aber nicht mehr das, was es im Paradies war, sondern der Mensch ist ja in Sünde gefallen. Er ist nicht mehr heilig. Er hat nicht mehr diese Heiligkeit, die Adam und Eva hatten, sondern ist eben vollkommen verdorben. Trotzdem ist noch eben der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen. Und wir haben uns ja auch mit den Elementen beschäftigt, ja, die sich auf das Bild Gottes beziehen. Und einige dieser Eigenschaften sind auch beim gefallenen Menschen vorhanden, ja, die sich auf das Bild Gottes beziehen. Es bedeutet auch nicht, dass alle Menschen in der Praxis gleichermaßen böse sind. Ja. Also nicht alle Menschen werden in der Praxis zum Mörder, ja, oder zu jemand, der andere quält. Also in der Praxis sind nicht alle Menschen gleichermaßen böse. Das Potenzial des bösen Herzens, das ist aber gleich. Ja. Und es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, wie stark sich unsere Bosheit praktisch auswirkt. Und wenn wir zum Beispiel behütet aufgewachsen sind in einem Umfeld ohne Gewalt und so weiter, wenn wir eine gute Erziehung genossen haben, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir keine Mörder geworden sind in der Praxis. Ja. Jesus sagt ja, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Also, aber ich meine wirklich in der Praxis, jemanden umzubringen zum Beispiel. Das heißt, das ist nicht in der Praxis gleichermaßen. Es bedeutet eben auch nicht, dass das ganze Potenzial des bösen Herzens ausgeschöpft wird. Ja, die praktische Bosheit könnte weit größer sein. Und hier spielen wieder eben viele Faktoren mit rein. Wenn wir in einem Umfeld aufgewachsen wären, wo wir von klein auf Angst haben müssten ums Überleben, ja, dann hätte jeder von uns an den Punkt kommen können, dass er über Leichen geht. Ja. Das heißt, wir können dankbar sein, wenn das nicht geschehen ist. Wir können dankbar sein, wenn durch Gottes Gnade unsere Sündhaftigkeiten, das Potenzial unseres sündhaften Herzens noch zurückgehalten worden ist. Es bedeutet auch nicht, dass der gefallene Mensch keine Werte hat. Der gefallene Mensch kann durchaus Werte haben, also moralische Werte. Höflich, wohlwollend, zuvorkommen. Es gibt auch Ungläubige, die die Ehe sehr hoch schätzen, ja, die gegen Ehebruch, Unzucht sind und so weiter und so fort. Also das heißt nicht, dass er keine Werte hat. Jesus sagt selbst, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Ja? Also ungläubige Menschen haben auch Liebe zueinander. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Also Sünder tun auch Gutes gegenseitig. Ja? Wir müssen natürlich hier unterscheiden. Es ist nicht das Gute, was vor Gott in Gottes Augen als gut gilt. Ja? Was vor Gott irgendeinen Verdienst darstellt. Aber es ist, sind doch gute Dinge, Dinge, die andere wertschätzen. Also die gegenseitig füreinander gut sind. Das tun die Sünder, sagt der Herr Jesus ganz klar. Natürlich spielt jetzt hier die Motivation mit rein, die egoistische Ausrichtung. Es ist natürlich nicht zur Ehre Gottes und so weiter. Und deswegen kein Verdienst und nichts Gutes in Gottes Augen. Und deswegen ist die Aussage richtig, es ist keiner, der Gutes tut. Weil hier bezieht sich's auf Gottes Beurteilung im Licht der Heiligkeit und der Vollkommenheit Gottes. Also was bedeutet die Verdorbenheit des Menschen? Es bedeutet, dass die Verdorbenheit vollständig ist. Der ganze Mensch, Seele und Leib sind betroffen und auch ja, der Wille. Keinen biblischen Bezug zu Gott als Schöpfer, Erhalter, Ernährer, sagt Römer 1 ganz klar. Sie haben Gott nicht gedankt. Ja. Der Mensch genießt ständig Gutes von Gott, genießt ständig Gnade von Gott. Denn solange wir leben, genießt jeder Mensch Gottes Güte und Gnade. Ja, der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wo er lebt und so weiter. Aber jeder Mensch genießt Gottes Güte und Gnade und er dankt Gott nicht dafür. Und da meine ich wieder ein Danken aus reinem Herzen, ein Dank, der Gott wohlgefällig ist. Denn auch Dank kann als Wert einem Menschen anerzogen werden. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern es ist ein aufrichtiges, ernsthaftes Dank verbunden mit wahrer Anbetung Gottes. Keine Anbetung und Verehrung Gottes, auch hier ist wahre Anbetung und Verehrung Gottes gemeint, die Gott wohlgefällig ist, stattdessen Verehrung von Geschöpfen, Götzen, ja, inklusive selbst erfundener Götter, Gottesbildern oder Ideologien. Ja. Es ist jetzt natürlich so, dass hier in unserem Land jetzt nicht die Menschen offen, zumindest traditionell, es gibt natürlich andere, die woanders herkommen, aber jetzt in unserem Kulturkreis traditionell, jetzt offen, sagen wir mal, sich Götzenbilder machen und diese verehren. Natürlich gibt es Götzenbilder im katholischen und so weiter, im orthodoxen Glauben, das ist auch am Ende Götzendienst. Aber was sehr im Vordergrund steht, ist nicht diese Art von Götzendienst, sondern das Gottesbild, das die Menschen sich machen. Ja, das Bild vom lieben Gott. Und diesen Gott, man pickt sich das raus, was einem gefällt. Man zimmert sich, fabriziert sich einen eigenen Gott, einen Götzen, kann man sagen. Ja, das ist der liebe Gott. Ja, man spricht vielleicht auch noch von Jesus und von anderen. Und das verehrt man. Und das ist natürlich nicht die Anbetung, die Verehrung des wahren Gottes. Es ist Götzendienst. Vollständige Abwesenheit von Heiligkeit, Gottesfurcht und Dankbarkeit. Hier wieder das, was vor Gott wohlgefällig ist, das fehlt. Auch vollständige Entfremdung von Gott. Ja. Ohne Gottes Gnade sucht man nicht nach Gott. Es ist keiner, der nach Gott fragt, sagt Paulus, bis hin, dass sogar Gott geleugnet wird. Und auch Ablehnung und Hass gegenüber dem Herrn Jesus und seinem Evangelium. Ja. Und nun, was ist mit den Neutralen, die sagen, ist alles schön und gut? Ja. Jesus sagt, das gibt es nicht. Ja. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das heißt, der neutrale Gutmensch, für den alles in Ordnung ist und jeder tun und lassen kann, was er will, der ist in Wirklichkeit gegen Jesus. Nun, wie können wir diese Dinge auf uns anwenden? Der Sündenfall. Ja, haben wir da überhaupt eine Anwendung? Weil wir wissen, okay, der Mensch ist gefallen, es sind alle böse, es sind alle verdorben. Das sieht ja alles hoffnungslos aus. Können wir das anwenden ganz in der Praxis? Selbstverständlich können wir das anwenden. Zum einen heißt es, dass wir unsere Sünde anerkennen. Dass wir hier nicht wie Adam und Eva uns verhalten, sondern dass wir anerkennen, dass wir Sünder sind. Ja. Wie der Zöllner, Lukas 18, Vers 13. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, das bedeutet, die Sünde anzuerkennen. Sei mir Sünder, ich bin ein Sünder, ich brauche Gnade. Ich brauche Gottes Gnade. Es zeigt auch, ja, welche Ehrfurcht er vor Gott hat. Ja. Gott ist nicht einfach ein Kumpel, dem man mal auf die Schulter klopft und der einem dann auf der Patsche hilft, wenn es schlecht läuft. Ja. Sondern er hat Ehrfurcht vor diesem Gott. Ja, er wagt kaum seine Augen zum Himmel zu erheben. Er fürchtet Gott, weil er hat erkannt, dass seine Sünde Gottes Gericht verdient hat. Ja, dass er wirklich es verdient hat, verdammt zu werden, verurteilt zu werden. Aber er ruft aus, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Dann, was ich vorher schon erwähnt habe, dass wir die Seiten wechseln. Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Ja. Dass wir also nicht mehr Adam angehören, sondern Christus, dass wir zu Christus kommen, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir wissen, durch seine Gerechtigkeit kommt meine Rechtfertigung. Ich kann gerechtfertigt werden, weil er am Kreuz gestorben ist, weil er zu Sünde geworden ist. Und das Ganze, was er getan hat, war am Ende, dass er seine Gerechtigkeit gezeigt hat. Ja, er war vollkommen, er war gerecht, er war sündlos, wurde aber zu Sünde. Es ist dieser Tausch geschehen. Er wurde zu Sünde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und so bekommen wir durch sein Erlösungswerk die Rechtfertigung, die Leben gibt. Ja. Die Übertretung des einen, das ist Adam. Durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für alle Menschen, durch seine Übertretung. Aber durch die Gerechtigkeit des einen, das ist der Herr Jesus, kommt für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und alle Menschen im Zusammenhang hier sind natürlich die gemeint, die wirklich an Christus glauben, die auf ihn vertrauen. Hier muss man wieder den Abschnitt lesen, hier wird keine Allversöhnung gelehrt, sondern wir haben hier alle Menschen als alle, die ihm vertrauen, die zu ihm gehören. Weil entweder gehören wir zu Adam, dann kommt ganz klar die Verurteilung über uns, oder wir gehören zu Christus und sind in Christus und nicht mehr in Adam, und dann wird uns seine Gerechtigkeit zuteil, die Leben gibt. Ja, wir bekommen das ewige Leben, und dieses ewige Leben führt natürlich dann, wenn wir bei ihm sind, zur ewigen Gemeinschaft bei ihm. Aber auch jetzt haben wir das ewige Leben bereits bekommen, dürfen ihm dienen. Das ist dieses Leben im Überfluss, von dem der Herr Jesus spricht. Wie gehen wir jetzt aber damit um, wenn wir zu Christus gekommen sind und trotzdem noch sündigen? Denn Johannes sagt uns ganz klar, wer sagt, er hat keine Sünde, habe keine Sünde, ist ein Lügner. Es ist also nicht so, dass in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, die ganze Schuld und Sünde und die Sündhaftigkeit weg ist. Schuld und Sünde ist vergeben, aber wir sind immer noch in unserem gefallenen Leib. Den werden wir erst los, ja, wenn wir bei Christus sind, das ist ja schon bald. Das heißt, eine kurze Zeit müssen wir uns noch aushalten in diesem Leib, aber wir hoffen, dass wir bald, am besten jetzt in diesem Moment, überkleidet werden, entrückt werden zum Herrn und bei ihm sind. Ja, dann sind wir diesen Leib endlich los. Aber bis das kommt, ja, in dieser kurzen Zeit, sollen wir nicht unseren Sünden dienen, sondern wir sollen dem Herrn dienen. Wir sollen unsere Glieder dem Herrn zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sagt uns Römer 6. Und Römer 6 sagt uns auch, dass wir mit Christus gestorben, begraben sind, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, dass wir mit ihm auferweckt sind, mit ihm leben, in einem neuen Leben. Und dass der Herr Jesus am Kreuz auch die Macht der Sünde gebrochen hat. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und das sollen wir als Wahrheit annehmen. Deswegen sagt Paulus in Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, wir sind tot für die Sünde, das sollen wir als Wahrheit annehmen. Wir sollen das so damit rechnen, könnte man auch sagen, rechnet damit, dass es so ist, rechnet damit. Es ist so, es ist eine Verheißung, ihr seid tot für die Sünde, ihr lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Leben im Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Fakt ist es, dass wir halt nicht immer so im Glauben leben, wie wir im Glauben leben sollten. Und dann doch wieder sündigen. Der Herr ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünde bekennen, dass er die Sünde wieder vergibt. Aber um in der Heiligung zu wachsen, müssen wir diese Verheißung immer mehr erkennen und für uns annehmen. Wir sind tot für die Sünde, aber wir leben für Gott. Er möchte uns wirklich als Werkzeuge gebrauchen. Er möchte das tun, er hat es verheißen. Und wir dürfen das auch im Gebet dann zu ihm bringen und sagen, Herr, du hast es versprochen. Wir sollen Frucht bringen. Wo ist meine Frucht? Wo ist sie denn? Ja, verändere mich, dass ich wirklich diese Frucht bringen darf, so wie du es versprochen hast. Und parallel dazu dann wirklich diese Verheißung bewusst annehmen, bewusst darauf vertrauen, bewusst daran glauben. Nicht denken, das wird alles automatisch geschehen, sondern der Herr möchte, er fordert uns heraus, dass wir bewusst gerade die Verheißungen für uns in Anspruch nehmen. Ja, dass wir die Bewahrheiten bewusst glauben, bewusst darin leben. Und deswegen haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt noch mehr Anwendungen zum Sündenfall. Ein weiterer Punkt ist, nicht hochmütig sein. Ja? Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ja, man könnte sagen, oh, die haben ja echt Mist gebaut, Adam und Eva, das wäre mir niemals passiert. Ja? Und jetzt stehe ich so gut im Glauben, ja, dass ich immun bin gegen jede Art von Verführung. Und wahrscheinlich wird niemand das so ausdrücklich sagen, aber doch irgendwie implizit denken, okay, ich bin jetzt schon so viele Jahre gläubig und ja, so leicht werde ich jetzt nicht mehr verführt. Da sagt 1. Korinther 10, Vers 12 ganz klar, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ja, denn der Widersacher ist nach wie vor tätig. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja. Seid nüchtern und wacht. Denn was ist oft bei Verführung mit im Spiel? Emotionen. Ja. Und wenn wir den Emotionen glauben in bestimmten Situationen, und damit sage ich nicht, dass Emotionen an sich schlecht sind. Ja. Die Bibel sagt uns, freut euch im Herrn. Das ist auch eine Emotion, freut euch. Trotzdem ist es so, dass wir durch Emotionen sehr verführbar sind. Ja, es kann sein, dass wir lehrmäßig schon so viel gelernt haben in der Bibel, dass wir da gar nicht so leicht jetzt irgendwie durch eine falsche Lehre verführt werden können. Aber auch da heißt es, sehe zu, dass er nicht falle. Aber dass in praktischen Situationen wir emotional, ja, so emotional sind, dass wir sündigen. ja, dass wir dem Teufel Raum geben. Und wir müssen lernen, mit Emotionen so umzugehen, ja, dass wir Gott Ehre machen. Das heißt, Emotionen dem Wort Gottes unterordnen. Immer prüfen, ganz nüchtern prüfen. Ja, das, was ich jetzt fühle und empfinde, stimmt das überein mit dem Wort? Und das, was ich als Reaktion darauf jetzt tun möchte, aufgrund von dieser Emotion, ist das zur Ehre Gottes? Und dann kann es sein, ich komme zum Schluss, es ist nicht zur Ehre Gottes. Ich muss Buße tun, ich muss wirklich schauen, dass ich hier, ja, umkehre und den Herrn bitte zu helfen, dass auch das nicht mich beherrscht, die Emotionen nicht mich beherrscht, sondern ich die Emotionen beherrsche. Natürlich nicht aus uns heraus, sondern durch Gottes Gnade, dass er uns dabei hilft und er es bewirkt. Trotzdem, trotz aller Verführung, trotz aller Not, trotz allen Anfechtungen, die wir durchmachen müssen in diesem Leben, sollen wir nicht verzagen. Denn wir haben große Verheißungen. Und eine Verheißung ist, dass egal was wir durchmachen, egal durch welches Tal wir gehen müssen, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und wir werden eines Tages beim Herrn sein, weil er der gute Hirte ist. Der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Und wenn er sein Leben sogar gelassen hat für uns, wie sollte er uns dann fallen lassen und uns nicht zu sich führen in seine Herrlichkeit? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden, auch nicht wir selbst. Ja, wir selbst natürlich zeitweise, wir können uns durch Sünde seiner Gemeinschaft entziehen und erfahren seine Liebe dann nicht mehr so, wie wir sie vorher erfahren haben. Das heißt aber nicht, dass er uns nicht mehr liebt und er hat die Mittel und Wege, uns zur Umkehr zu bringen. Es heißt hier, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also auch kein zukünftiges Ereignis oder irgendwas in Zukunft passiert, wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darüber dürfen wir uns freuen. Natürlich, wie ich gesagt habe, nicht in dem Sinne, dass wir uns zurücklehnen und sagen, okay, dann warten wir mal einfach mal ab. Ja. Aber warten sollen wir, nämlich auf den Herrn. Ja. Wir sollen ihn erwarten, aber in dieser Erwartung uns ihm zur Verfügung stellen und ihm dienen. Ihm sei alle Ehre und er möge der Herr bald kommen.